Du hörst «Alles binär», der Podcast, wo man spannende Menschen quer durch die ganze Informatikbranche und ihre Geschichten kennenlernt. Ich bin Martin Stipinski und heute bei mir zu Gast ist Mirko Stocker. Schön, bist du da. Hallo Mirko.
Hallo Martin.
Du bist vor kurzem Professor geworden für Softwareentwicklung an der Ost. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
Ja, genau. Also seit dem 1. September bin ich zum Professor gewählt worden für Software Engineering. Da an der Ost. Ich weiss nicht, ob man die schon genug kennt. Vielleicht können wir dort schnell etwas dazu sagen, was das ist.
Ja, sehr gern.
Die Ostschweizer Fachhochschule ist eine neue Fachhochschule. Wobei, neu stimmt eigentlich nicht, sondern ein neuer Zusammenschluss aus von bestehenden Schulen. Und wir sind da in Rapperswil, an der ehemaligen HSR.
Welche Hochschulen machen denn dort mit?
Ja, das ist eben die HSR in Rapperswil, die FHS in St. Gallen und das NTW in Buchs. Und die haben sich zusammengeschlossen. Die sind vorher auch schon lose zusammen gewesen, aber jetzt unter einem Namen treten wir eben jetzt seit einem Jahr, treten wir eben als Ostschweizer Fachhochschule zusammen auf und neuem Branding und so weiter. Und jetzt bin ich eben da seit dem 1. September Professor für Software Engineering, Standort in Rapperswil am Institut für Software.
Ja, was kann man sich so unter einer Jobbeschreibung vorstellen? Ist das nur unterrichten oder sind das noch andere Aufgaben?
Nein, das ist eben das, was sehr schön ist am Job, dass eben nicht nur unterrichten ist. Also wir sind nicht einfach Lehrerinnen und Lehrer als Professorinnen und Professoren, sondern wir unterrichten natürlich, das ist ein wichtiger Teil vom Job. Ich denke, wenn man nicht gerne unterrichtet, dann ja, gibt es wahrscheinlich andere Betätigungsfelder, wo man mehr bewirken kann. Also unterrichten ist sicher wichtig, auch als Schule, oder? Das ist eigentlich das unser Merkmal, das wir haben. Oder? Ohne Unterrichten wären wir keine Hochschule. So. Also Unterricht ist ein grosser Teil davon, aber es ist eben nicht nur alles. Und darum haben wir gesagt, wir sind nicht einfach nur Lehrerinnen und Lehrer, sondern wir machen nebendran ein Dienstleistungsprojekt mit Partnern aus der Industrie, aus der Schweiz, EU, weltweit. Wir machen ein Forschungsprojekt, wo wir auch häufig mit in Partnerschaften mit anderen Themen erforschen. Und das dann eben auch wieder aus der Forschung, also die neuen Sachen ausprobieren, das wieder in den Unterricht bringen. Oder? Aber auch im Unterricht vielleicht neue Theorien, neue Konzepte, neue Programmiersprachen-Frameworks und so weiter, das auch wieder in Projekte anwenden. Das muss sich so ein bisschen, also der Austausch, das ist eben das, was zum einen sehr wichtig ist, denke ich. Gerade eben, wir sind eine Fachhochschule, also wir sind näher an der Praxis, wir machen keine Grundlagenforschung, oder? Das ist nicht unser Auftrag. Das ist eben angewandte Forschung.
Also die Forschung, die du auch angesprochen hast, ist eigentlich mehr angewandte Forschung, also Wissenstransfer in die Industrie aus der Hochschule raus.
Genau. Die neuen Themen, die man neu entwickelt, die vielleicht in anderen Bereichen schon eingesetzt werden, das eben auch den Schweizer Firmen, Schweizer KMU mitzubringen, dass dort die eigentlich abzudaten mit auch mit Weiterbildung, oder das wäre das nächste Feld, wo wir auch tätig sind, machen auch Weiterbildung. Und genau, Forschung, Dienstleistung, das ist eben sehr vielseitig, oder? Es sind wirklich verschiedenste Themen, die da zusammenkommen und das macht sehr viel Spass.
Das sind sehr, wenn das jetzt vielleicht Job. Noch so kannst, ein bisschen quantifizieren von deiner Zeit, wie viel Zeit verbringst du eigentlich mit Unterrichten, wie viel Zeit verbringst du mit Studenten und wie viel Zeit ist dann Forschung oder Entwicklung für die Industrie?
Ja, es ist jetzt im Moment, das ändert eigentlich immer ein bisschen, oder? Aber es ist 50%, ein bisschen mehr als 50% bin ich eigentlich im Unterricht tätig. Wobei, dann ist die Grenze, fängt dann schon an verschwimmen vom Unterricht mit den Partnern, weil zum Unterricht gehören auch Studien- und Bachelorarbeiten. Und die mache ich eben auch sehr gern mit Partnern aus der Industrie zusammen. Dass ich den Studenten eigentlich eine richtige Aufgabenstellung kann geben kann, mit echten Kunden, die dann nachher auch etwas verlangen, echte Anforderungen haben und im Idealfall nachher das Produkt, wo der Studierende, wo sie erstellen, das wirklich dann auch können einsetzen und weitertreiben. Oder? Darum, da fängt es schon ein bisschen an, oder? Dann vermischt sich das schon ein bisschen mit dem Unterricht, mit der Lehre und mit dem Projekt.
Also eine Bachelorarbeit ist in dem Fall mit einem echten Industriekund und sehr nahe eigentlich an dem, was dann Studenten auch nach dem Bachelor machen werden.
Nicht alle Arbeiten sind, das ist nicht eine Voraussetzung für eine Arbeit, dass die mit einem Industriepartner muss sein, aber ich mache beides, also ich habe es gemischt. Zum Teil sind Projekte, die mehr für mich sind, für die Schule selber. Aber eben auch, wo etwas, zum Beispiel jetzt ganz konkret, oder eine App-Entwicklung, für das Unternehmen. Haben wir im letzten Semester gemacht, wird jetzt weitergesetzt, weitergeführt. Und zwar eine App, eine Cross-Plattform, Mobile-App für die Einsatzplanung für die Mitarbeitenden. Das wäre jetzt zum Beispiel...
Was ist denn der Mehrwert für das KMU, wenn sie zum Beispiel zu dir kommen für eine App-Entwicklung und nicht zu einem von diesen grossen renommierten Dienstleistern gehen?
Oder wenn eine Firma schon weiss, dass sie ziemlich klare Anforderungen hat und sie wissen auch, sie müssen sich darauf verlassen, sofern man das in Informatikprojekt kann, oder dass am Schluss auch was rauskommt, was funktioniert, dann ist es vielleicht nicht das Richtige, das als Studium oder Bachelorarbeit auszuschreiben oder zu stellen. Aber wenn sie selber noch nicht so recht wissen, was sie genau brauchen, ob sie es überhaupt brauchen, auch vielleicht auch mehr ein Prototyp wollen und nicht unbedingt Software. Also die Arbeiten sind immer begrenzt vom Umfang, die gehen nur ein Semester. Dann ist sie nicht immer produktiv oder produktionsreife Software am Schluss. Manchmal sind es auch Prototypen, um überhaupt mal eine Idee, die die Firma vielleicht hat, zu validieren. Und häufig geht es eben auch in die Richtung. Oder? Das sind häufig sind das Startups auch, die gar nicht Möglichkeiten haben, gar nicht Mittel haben, um jetzt einfach mal jemanden zu beauftragen. Und dann ist das eigentlich etwas Schönes. Dann haben die Studierenden ein interessantes Umfeld, gerade wenn es mit einem Startup ist. Ich schaue auch immer, dass die Firma wirklich auch involviert ist. Und nicht einfach nur eine Aufgabenstellung abgibt und am Schluss Resultate einsammelt, sondern ist wirklich auch regelmäßig alle zwei Wochen zum Beispiel an den Meetings teilnimmt und dort wirklich auch schaut, ob das, was die Studierenden machen, ob das auch für sie passt und Anforderungen eingehen. Das ist so ein bisschen der Ablauf von dem Ganzen. Und ich glaube, das bringt den Studierenden viel, das ist für mich auch interessant. Oder? Und ich glaube, das bringt auch den Firmen etwas.
Nein, es klingt doch nach einem guten Wissenstransfer, also frisch ab dem, also salopp gesagt, frisch ab der Presse und dann eigentlich das Wissen aus den Vorlesungen warm haben und dann können sich in der Firma oder in einem Startup einbringen, was halt dann auch wirklich die Innovation vorantreibt.
Genau, und ich merke das auch immer, dass die Arbeiten sehr gut ankommen. Oder? Ich habe entsprechend viele Leute, die wollen machen, oder? Weil sie eben wissen, dass es nicht etwas ist für die Schublade, das nachher irgendwo verschwindet, sondern dass es etwas ist, das wirklich etwas jemand weiterbringen kann oder? Und vielleicht sogar weiter lebt und weitertrieben wird.
Ja, vielleicht gehen wir jetzt mal zurück ein bisschen zu deinen Anfängen. Du bist jetzt Professor geworden vor ganz kurzem, bist 38. Wie hat das eigentlich bei dir angefangen, die Faszination für die Informatik?
Ja, die hat, eben, muss ich ein bisschen zurückgehen, die hat eigentlich in der Kindheit schon angefangen. Ich bin nicht so alt, dass ich jetzt gar was könnte von Lochkarten und so weiter erzählen. Weil mir das zuschauen, so habe ich nicht angefangen. Oder bei mir hat es eigentlich schon, PCs hat es schon gegeben. Wir haben die Haie halt einen Computer gehabt. Mein Vater hat ja mich am Haie gebracht, hat die Haie gebraucht, zum Teil zum Arbeiten. Und ich hatte dann irgendwann auch, also das war natürlich spannend gewesen, oder? Zu dieser Zeit. Also Anfang der 90er Jahre. Und dann, mit dem angefangen spielen, also gamen, kann man sagen, ist sicher auch ein Teil gewesen. Das ist eigentlich das, wo, mit dem haben wir einen Einstieg gemacht. Oder wir haben ja nicht irgendwie Briefe geschrieben als Kind, oder Tabellenkalkulationen gemacht. Internet hat es noch nicht gegeben. Also, wir sind eigentlich schon ins Games gewesen, die fasziniert haben. Und was ich spannend gefunden habe, ist einfach mit der Hardware an sich, das Ganze zusammenbauen. Und früher ist es halt schon auch noch so, wenn man etwas zusammenbaut hat, ist man relativ schnell am Konfigurieren von dem Ganzen. Man muss sich ein bisschen optimieren, ein bisschen feilen. Hat nicht einfach können mit dem grafischen Installer sich etwas etwas installieren und dann hat es auch funktioniert. Das war ein Kampf gegen das System. Ein bisschen, die Hardware zum Laufen zu bringen und so, dass dann die Games auch flüssig laufen. Und das hat mich fasziniert. Und dann aber auch relativ schnell habe ich das Gefühl, ich will mehr verstehen, was wirklich passiert. Und ich will das selber auch können, ich will können programmieren.
Aber also Programmieren, was ist dort die Motivation? Ich finde es eine mega spannende Frage, weil für viele ist es ja dann so, man sieht das erste Problem, das man eigentlich gerne mit dem PC lösen würde. Oder zumindest ist es so bei mir gewesen. Andere Kollegen erzählen wiederum, sie haben sich überlegt, irgendwie ein Game zu programmieren. Und dann, ich meine, sind wir ehrlich, also von quasi nicht programmieren zu einem Game programmieren, ist ein mega langer Weg. Und die haben dann halt einfach sehr ein einfaches Text-Konsolenspiel gebaut.
Das ist ein guter Stich, genau. Text-Konsolenspiel war es auch mal. Was ich spannend gefunden habe, ist, können die Maschine, dass man die wirklich kann steuern, eben einfach selber programmen und irgendwie. Ich meine, ich habe dazu mal, es hat kein Internet gegeben, man hat irgendwelche Bücher. Bei mir ist es ein Turbo Pascal, was in meiner Bibliothek halt gegeben hat, irgendwie. Ist per Zufall gewesen. Ich denke, heute wäre es ganz anders, oder? Mit dem Internet hättest du einen ganz anderen Zugang, wahrscheinlich.
Heute wäre es Python gewesen.
Heute wäre es vielleicht Python gewesen, so. Also. Dann ist es Turbo Pascal gewesen. Und dann habe ich irgendwie einfach faszinierend. Also es ist auch nicht viel Schlaues dabei rausgekommen, muss man auch sagen.
Ja, es ist nicht viel Schlaues rausgekommen dabei. Weil du, hast ja, du hast ja die Passion nachher weitergetrieben, die nächsten
20 Jahre. Ja, in dem Moment, die Programme haben wir nicht können brauchen. Es ist wirklich einfach, aber das Gefühl, wenn es dann das erste Mal läuft und es kompiliert, es ist ausführbar, es macht irgendwie das, was ich sage. Es ist eben es ist ein Textabenteuer gewesen. Es hat ja dazu mal ja die Bücher gegeben, wo dann geheißen hat, jetzt lies auf dieser Seite weiter. Oder wenn das willst machen, lies auf dieser Seite weiter, die Roman. Und so etwas in dieser Richtung, ganz trivial. Und das hat mich schon irgendwie, das hat mich schon begeistert. Und ab dann ist es eigentlich ein Selbstläufer gewesen.
Ja, was ist denn der nächste Schritt gewesen?
Ja, dann hat man halt irgendwann, hat es mal darum gegangen, ja, ich bin an einen Sekt gemacht. Dann hat es darum gegangen, jetzt machen wir mal eine Lehre. Was machen wir denn für eine Lehre? Und dann habe ich, also ich kann mich nicht mehr erinnern, dass ich jetzt da gross hätte müssen überlegen. Das ist irgendwie immer klar gewesen. Ich weiss, mit Berufsberatung habe ich mir auch irgendwann den Zettel gegeben lassen von Informatik. Und das ist eigentlich irgendwie klar gewesen, dass ich Informatik. Also ich habe wirklich gar nichts anderes.
Ja, du hast unbedingt programmieren.
Ja, ich habe gar nichts anderes wollen mir anschauen, als einfach denke, nein, es ist Informatik. Das ist irgendwie völlig klar. Völlig klar gewesen, weil Computer sind spannend, alle Aspekte vom Computer, eben das Zusammenbauen, das Programmieren, obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich auch programmieren konnte. Ja, das ist so, das habe ich irgendwie gepackt und dann ist es klar gewesen und dann habe ich gar nichts mehr anders müssen anschauen.
Und dann hast du Informatiklehre gemacht und 3 Jahre später bist du fertig gewesen und hast gefunden, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen zum Studieren.
Ja, dann habe ich Informatiklehre gemacht, gerade aber 4 Jahre.
Ah ja, stimmt.
Genau, Informatik mit BMS und so weiter. Studium hatte ich gar nicht im Kopf gehabt. Das ist so, habe nicht so viel in die Zukunft geplant. Ich habe nicht, ja, vielleicht auch selber mir nicht gedacht, dass ich ein Studium überhaupt könnte, rein von der Fähigkeit. Also ich bin ein mittelmäßiger Sekschüler gewesen, würde ich sagen, im Nachhinein. Ich bin nicht irgendein Top, eben. Kein Überflüger gewesen. Auch in der BMS habe ich nicht die besten Noten von der Klasse sicher geschrieben, oder? Aber eben die Informatik auch in dieser Zeit, die Lehre war bei der Siemens Schweiz. Dazumal war es einfach Informatik. Es hat noch keinen Unterschied zwischen Systemtechnik, Applikationsentwicklung, hat es noch nicht gegeben damals. Die haben es eingeführt dann, wo wir dran waren. Und wir sind aber alle dann als Systemtechniker. Also ich habe eigentlich einen Systemtechnik-Abschluss.
Also Netzwerk, Hardware und Kabel?
Ja, wobei das Gute an der Siemens war eben, das Schöne dort war, ihr Modell war, dass du jedes Semester, einfach zweimal im Jahr, hast du dich können für eine gewisse Stelle intern bewerben. Und du hast dort eigentlich schon eine Auswahl treffen oder eine Richtung können festlegen. Oder obwohl alles Systemtechnik war, hat es halt die einen Leute gehabt, die sind eher in die technischen Dienste gegangen, Richtung Support, Richtung, ja, vielleicht auch mehr Richtung die Elektrotechnik, so in die Schiene. Und ich habe mir eigentlich schon dort immer die Stelle gesucht, wo es um Programmieren gegangen ist.
Okay, also das heisst im Prinzip, der Applikationsentwickler hat es noch nicht gegeben.
Genau.
Das kennen wir auch von einer anderen Folge, der ist auch recht viel später gekommen. Und du hast aber trotzdem, obwohl du Systemtechnik gemacht hast, dich eigentlich schon sehr, sehr früh gewusst, meine Passion ist Programmieren, ich will mehr von dem machen, dich dementsprechend dann ein bisschen auf die internen Stellen im Bereich von Applikationsentwicklung beworben.
Genau so war es gewesen, oder? Ich hatte wahrscheinlich im Nachhinein, oder hätte man den Weg können als Applikationsentwickler, oder? Weil ich habe Visual Basic haben wir viel gemacht, dann durch anderthalb Jahre gab C++, so Sachen und wirklich auch an richtiger Software halt schon mitschaffen und auch gesehen, dass da mehr dahinter steckt, also Software, also eben größere Software und auch immer noch die Ehrfurcht immer noch auch noch gehabt, am Schluss, dass es auch eine sehr grosse Welt ist und nicht das Gefühl gehabt nach der Lehre, dass ich das wirklich genug verstanden habe, genug tief. Und dann, und da kann ich mich leider, ist wirklich schade, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es gelaufen ist, aber irgendwie ist es darum gegangen, ja, Studium, ob das noch was wäre. Und dann habe ich in Stäfa gewohnt, also da am Zürichsee. Und dann habe ich auch gewusst, dass es in Rapperswil gibt es eine Fachhochschule. Und dann ist es eigentlich irgendwie klar, ich dachte, ja gut, dann gehe ich dort her. Und dann ist es eigentlich nur noch darum gegangen, dass ja die Kollegen, die in Zürich gewohnt haben, wo es eher eine richtige Wintertour zum Teil gezogen hat, eigentlich die alle müssen überzeugen, dass sie auch auf Rapperswil kommen. Und dann sind wir eigentlich so eine schöne Fünfergruppe aus der Lehre, sind wir dann da an die HSR zum Studium gegangen.
Was ist so deine Erwartungshaltung gewesen? Ich meine, du bist fertig mit der Lehre, hast noch so ein bisschen Respekt vor grosser Software. Ist denn das nachher erfüllt worden mit dem Studium?
Ich habe vor allem auch Respekt vor dem Studium. Wie gesagt, ich war ein mittelmäßiger Schüler gewesen, auch eben mein BMS-Zeugnis bin ich jetzt nicht, ja, das habe ich irgendwo tief vergraben irgendwo. Ich meine, es hat gelangt, zum an die Hochschule kommen, an die Fachhochschule. Und dann hat es eigentlich angefangen, das Studium, ein bisschen problematisch, weil ich habe eine RS gemacht vorher. Und es war dazu mal so gewesen, dass die RS halt ins Studium reingelaufen ist. Also, ich glaube, die ersten 2 Wochen oder sogar 3 vom Studium haben wir verpasst, weil wir noch in der RS gewesen sind. Und dann ist es ein bisschen ein Schock gewesen, wo wir dann irgendwelche Vorlesungen reingelaufen sind. Also, nicht der Einzige natürlich, oder es ist vielen so gegangen, aber nicht allen. Und man dann doch auch schon gesehen hat, mit seinem Stoff reingekommen ist. Ich erinnere mich an eins besonders, strenges Modul, Informations- und Codierungstheorie, wo man halt reinläuft und da werden einem irgendwelche Begriffe und Formeln um die Ohren gehauen. Inzwischen weiss ich, dass das auch denen so gegangen ist, die von Anfang an dabei waren in dem Modul. Aber das ist einfach schon ein bisschen ein Schock gewesen. Und man hat schon gemerkt, das ist etwas anderes. Man muss viel, viel disziplinierter sein selber auch. Aber es hat man trotzdem, ja, es ist extrem viel gelernt.
Wie war denn so für dich mit der Disziplin nach der RS? Ich meine, ich weiss nur, ich habe nach der RS am Anfang mega Mühe gehabt, um irgendwie mir selber meinen Tag zu planen. Weil es war immer klar, ich schaue auf den Picasso und dann bin ich verplant für den nächsten Tag. Und nach der RS Studium hat angefangen und ja, okay, jetzt musst du den Wecker selber stellen.
Ich glaube, was mir dort sicher geholfen hat, ist, dass ich eben nicht allein war. Und nicht jetzt allein in die Schule gekommen bin und zuerst wieder eine Gruppe finden und so weiter. Sondern ich eigentlich schon viele Leute, wir sind schon als Gruppe da hergekommen und haben uns eigentlich auch gegenseitig, also man würde sagen, in einer Lerngruppe gewesen, oder? Und haben sehr viel zusammen gemacht und durch das eigentlich einander auch immer so ein bisschen, ja, motiviert und geschaut, dass wir auch wirklich da sind. Und bin auch, zu meiner Zeit ist es auch noch so, da ist man eigentlich auch immer im Studium, ist man eigentlich auch immer da gewesen, oder? Ist weniger so gewesen, dass man Vorlesungen ausfallen lässt und so weiter. Was heute, wo viel mehr halt Teilzeit arbeiten. Bei uns eigentlich hat fast niemand Teilzeit das Studium gemacht. Heute haben wir viel mehr Teilzeit studieren, ja, oder? Und die haben nebenan einen Job und müssen das optimieren. Und ich hatte eigentlich das Glück oder den Luxus gehabt, dass ich wirklich nur das Studium gemacht habe.
Ja, das ist ein Privileg. Das ist wirklich ein Privileg.
Und durch das, eigentlich schon immer in meine Lerngruppe eingebettet war, bin, eigentlich, nie so Mühe gehabt mit, ja. Also klar, der Wecker stellen ist schwierig gewesen, aber eben, ich hatte einen kurzen Weg gehabt. Von Stäfen, von Rapperswil, ist irgendwie 10 Minuten Zug. Und dann haben wir 5 Minuten gebraucht, um an den Bahnhof zu laufen. Und das habe ich eigentlich relativ, mehr können ausschlafen, als wenn ich noch zu Zürich gearbeitet habe.
Du hast jetzt ein bisschen erzählt, ein bisschen vom Anfang von dem Studium und auch ein bisschen von der Angst vor dieser grossen Software. Aber wenn man jetzt ein bisschen schaut, gegen das Ende vom Studium, sind dann so deine Erwartungen erfüllt worden? Hast du wirklich gemerkt, wie du eigentlich mit Semester, also von Semester zu Semester besser wirst und ein besseres Verständnis hast und eigentlich näher dem Ziel kommst, nicht den Respekt zu verlieren, aber die Angst zu verlieren vor grosser Software?
Ja, das auf jeden Fall. Das Selbstbewusstsein wächst auch, oder? Mit jeder Programmiersprache, mit jedem Projekt, das man abschliessen kann. Je komplexer die Projektwert, den man abgibt, oder je mehr Code, das man schreibt, oder je mehr auch, das gleiche auch mit Dokumentation, oder? Und das Studium ist so gewesen und ist heute noch so, dass man eigentlich viel Projektarbeiten hat, oder? Und ich habe das Gefühl, dort habe ich schon sehr viel gelernt. Und am Schluss, ich habe bis heute noch Respekt vor grosser Software. Bin auch regelmäßig überrascht, dass alles so gut, also dass es irgendwie funktioniert, oder?
Aber das ist ja gut. Also Respekt vor dem haben ist sehr wichtig, denke ich.
Aber ich glaube, was ich sicher mitgenommen habe, ist eben, ja, viele Methoden und viele Werkzeuge, um das halt auch, ja, am Arzt gehen, so ein Projekt. Oder?
So gegen Ende vom Studium, was war so deine Erwartung als Arbeitsleben? Hast du dann wieder zurück in die Industrie? Oder ich nehme es jetzt nicht an, dass du an die Beste gedacht hast, ja, jetzt 10 Jahre bin ich Professor.
Nein, so war es definitiv nicht gewesen. Ich habe eigentlich schon immer davon ausgegangen, dass nach dem Studium würde ich mir einen Job suchen. Oder? So. Dann war es aber so gewesen, dass ich während meiner Studie oder Projektarbeit im Studium haben wir Software gebaut und der Professor, der das betreut hat, Peter Sommerlat, ist dann in der Diplomarbeit, die man am Schluss noch gemacht hat, im Laufe der Diplomarbeit auf mich zugekommen und gefunden, ob ich nicht Lust hätte, zum bei ihm am Institut die Software noch weiterzuentwickeln und Assistent zu werden vom Institut. Und dann, das hat mich sehr, sehr gefreut. also, ja, das hat mich sehr gefreut, einfach geehrt gefühlt, dass der Professor mich fragt, ob ich will, ja, als Assistent arbeiten. Und dann auch, muss ich auch sagen, ohne gross zu überlegen, gefunden, ja, ist vielleicht auch ein der Weg vom geringsten Widerstand zum Nachhinein. Das ist einfach das erste Angebot, das ich überall angenommen habe. Aber es hat mich schon auch, also zum einen will ich die Software weiterführen, aber auch das Umfeld natürlich auch sehr gefallen. Ja, ne? Und dann das eigentlich sofort angenommen haben, ja, und mich sehr gefreut haben. Und, ja.
Was würdest du sagen, was ist an diesem Umfeld anders, als jetzt eben zum Beispiel zu einer Lehrlingszeit in der Siemens? Oder was macht es so speziell, wo du sagst, weil du hast jetzt das gerade zweimal betont, ja, irgendwie das Umfeld hat mir gefallen und ich habe den Job angenommen, weil ich habe geglaubt, das ist das Richtige. Was hat, also, wo siehst du den Unterschied zu einem Industrieumfeld über der Siemens?
Ja, was ich halt... was mir bis heute auch noch Freude macht, ich weiss gar nicht, wie fest ich das damals schon gewusst habe oder realisiert habe, aber mir schon, ich habe gewusst, dass wenn man als Assistent im Institut arbeitet, oder, dass man dann im Unterricht auch etwas machen kann oder eingesetzt wird als Übungsbetreuer oder so. Und ich weiss nicht, aber das hat mir schon auch, das war nicht der Hauptgrund gewesen, gar nicht. Ich habe mich eigentlich nie besonders gefreut, um vor Leuten anzustehen und irgendwas zu erzählen. Ich bin eigentlich eher, Vorträge machen in der Schule, das Schlimmste gewesen. Da hatte ich einen Horror gehabt, vor Leuten anzustehen und auch vor der Klasse und irgendetwas zu erzählen. Aber das halt in einem Bereich, wo ich selber auch draus komme, oder? Eben jetzt in einem Modul, zum Beispiel Programmieren und so. Das hat mich doch irgendwie gereizt und das Gefühl gehabt, dass, ja, würde ich doch auch noch gerne machen. Also ich komme aus einer Lehrerfamilie, vielleicht ist das irgendwie, hat dort durchgedruckt. Das ist irgendwas in meinen Genen irgendwie. Ein bisschen drin. Und irgendwie hat das hat mich schon noch gereizt. Also zum einen, ja das Projekt weiterzuführen, wo wir dran gewesen sind. Dann, dass in diesem Umfeld eben vielleicht im Unterricht etwas zu machen. Und, eben der Professor, der mich dort auch eingestellt hat, auch, ja, persönlich sehr mögen. Und Gefühl, ich kann noch viel von dem lernen.
Ah, das ist gut. Das ist sehr ein wichtiger Aspekt. Dass man quasi das Umfeld hat, wo man immer noch wachsen kann, wo man immer noch lernen kann. Das ist
ich denke, ja, das habe ich das Gefühl, das kann man, wenn man, ja, das hat, an der Hochschule müsste das ja wahrscheinlich hoffentlich möglich sein, ja, dass man weiter lernt, oder? Und, hat sich eigentlich auch bewahrheitet, oder? Ich habe gemerkt, man lernt eigentlich nichts, oder also das Thema nie so gut, wie wenn man es selber muss unterrichten, oder?
Das ist so, das ist definitiv so.
Und das ist bis heute noch so. Also ich lerne auch heute noch mit den Vorlesungen, die ich mache, mit Sachen, die ich auch lerne dazu. Vielleicht sind es nicht immer die technischen Sachen, sondern mehr auch, wie bringt man es über, wie kann man es vermitteln.
Wie kann man es einfach erklären.
Wie kann man es einfach erklären, wie kann man es vielleicht reduzieren auf die wichtigen Sachen. Das begleitet mich eigentlich bis heute. Aber das habe ich dazu natürlich noch nicht so realisiert. Jetzt ist mir vor allem darum gegangen, das Projekt weiterzuführen. Und ja, ich habe auch Glück, dass ich auch noch zwei Kollegen auch von der gleichen Gruppe auch können dazu bringen, auch als Institut. Oder wir sind auch mitgekommen, also mit denen immer noch zusammen gewesen.
Also hast du dann eigentlich nach dem Bachelor in dem Institut angefangen und dann, ja, wie ist nachher ein bisschen die Reise weitergegangen? Weil da sind ja immer noch ein paar Jahre dazwischen und ich nehme nicht an, dass du dann irgendwann im Institut das Gefühl bekommst, ja, mal, eigentlich würde ich gerne Professor werden.
Nein, das ist so weit weg gewesen, oder? Das sind ja Welten dazwischen von einem ja, frischen Absolvent oder zu der ja, so einer Professur. Oder? Es ist eigentlich so weitergegangen, dass relativ kurz darauf ab, nachdem wir dort angefangen haben, also anderthalb Jahre, ist es losgegangen mit dem neuen Master an der Fachhochschule. Also die Fachhochschule hat dann das erste Mal in der Schweiz die Möglichkeit gehabt, um auch einen Master anzubieten. Der Master of Science in Engineering heisst der. Und dann ist, ich kann mich noch erinnern, wie dann unser Institutsleiter eigentlich im Büro rumgelaufen ist und gefunden hat, sie haben da den neuen Master, sie brauchen noch Leute, eben nicht Lust haben. Und dann müssen sie sagen, also was spricht dir eigentlich nichts dagegen? Wäre eigentlich noch spannend, ja. Und dann das habe ich genauer angeschaut und das Gefühl gehabt, ja, es wäre interessant, weil der Masterunterricht ist so, dass der zentral ist, mit anderen Fachhochschulen zusammen. Und fand doch, das wäre eigentlich noch eine spannende Sache. Und dann haben sie auch können so einrichten, dass es als Teilzeit gegangen ist, oder? Und dann auch dort einfach, ja, eigentlich, ja, muss sagen, wie ohne gross zu überlegen, dort eigentlich reingelaufen bin und dann gefunden, machen wir noch einen Master. Ne? Der Bachelor ist noch nicht so lange her gewesen, trotzdem habe ich zwischendurch ein bisschen arbeiten können. Ne? Ist nicht direkt anschliessend gewesen. Ne? Und eigentlich gemerkt, doch, es würde mir eigentlich schon Spass machen, auch weiterhin noch ein bisschen in die Schule zu gehen.
Also, mehr zu lernen. Wo hast du das Gefühl gehabt, bei dir ist das ja noch relativ frisch, das sind jetzt 10, 15 Jahre her, aber wo hast du das Gefühl, wo war so der Unterschied von Bachelorstufe zu Masterstufe? Was hat sich dort verändert im Studium? Oder wo hast du das Gefühl, hat sich der Master dann extrem unterschieden vom Bachelorstudium da an der Ost in Rapperswil?
Was ich sicher spannend gefunden am Master ist, weil der so organisiert ist, dass er eben mit den anderen Fachhochschulen zusammen ist. Das heisst, man trifft zum einen mal auf neue Professorinnen und Professoren ganz viel. Das ist nicht einfach mit den gleichen Leuten weiter. Nicht, dass das schlecht gewesen wäre, aber einfach noch ein bisschen den Horizont erweitern, oder? Dann hat es, ja, einfach rein von den Modulen an sich hat es sehr interessante Module drin gehabt, die zum Teil schon technisch, ja, einfach so viel tiefer gegangen sind und wirklich auch grosse Herausforderungen gewesen sind. Weil eben auch die Leute aus allen Schulen zusammengekommen sind und es war die allererste Durchführung von dem Ganzen. Oder? Und alle in einem Modul haben sich ein höheres Ziel gesetzt, was man jetzt alles muss in einem Masterkurs vermitteln muss. Ich habe im Master viel mehr müssen investieren für die einzelnen Module, als ich im Bachelor je haben müssen. Einfach gemerkt habe, ich komme wirklich an mein Limit, aber dass mir auch Spass macht, wirklich, dass halt, ja, Wochenende hersitzen, Vorlesungen nochmal durchschauen, die Bücher dazu lesen. Gewisse Module sind echt, ja, gerade so die mehr Richtung Mathe gegangen sind, die sind echt Challenge gewesen, andere nicht. Bei einem habe ich auch gemerkt, dass wir mit dem HSR-Background eine sehr, sehr gute Ausbildung hatten aus dem Studium. Also, als richtig Software-Ingenieur gegangen ist, dort ist zum Teil eine Repetition gewesen, dann im Master. Aber alles, was mathematischen Fokus hatte, das war eher challenging gewesen. Und was mich aber eigentlich auch überzeugt hat, den Master zu machen, ist, dass du auch dort einen grossen Projektanteil hast. Und das war meine Motivation, weil ich gewusst habe, wenn ich nachher im Beruf, werde ich wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit haben, um ein Projekt zu arbeiten. Für mich allein, ein Projekt, das ich machen will. Und das war auch so ein der Grund, den ich gefunden habe, weil es ist fast zwei Drittel vom Master. Sind die Projektarbeiten und da habe ich gewusst, jetzt komme ich viel Zeit über. Klar, es war unbezahlte Zeit natürlich, oder? Aber trotzdem, ich habe einen Rahmen bekommen, um nochmal das Projekt richtig zu vertiefen und das durchzuführen. Ja, also, was ich will machen. Und das haben wir eigentlich dann, habe ich gefunden, okay, dann, wenn ich, ja, die Projekte so machen kann, wie ich mir das vorgestellt habe, dann mache ich den Master und dann habe ich es auch.
Ja, man muss auch ehrlich sagen, die Masterarbeit war 27 Credits gewesen, das ist etwa 1000 Stunden. Und ich meine, 1000 Stunden kann man wirklich viel machen. Vor allem, es ist kein Meeting, keine anderen Leute, man hat seine eigene Vision, also im Prinzip in 1000 Stunden, da kann man sehr, sehr viel machen.
Genau, das habe ich, auch gemerkt, dass man das doch auch, auch liebt, oder eben sich auch wirklich so in das Thema reinbeissen, das auseinandernehmen, dass, vielleicht müssen wir mal sagen, was das Thema überhaupt war.
Oder? Ich glaube, es ist spannend. Was hast du als Masterarbeit gemacht?
Und zwar muss ich, Vorgeschichte ist vielleicht, dass wir in der Diplomarbeit haben wir für die Programmiersprache Ruby haben wir eine Entwicklungsumgebung erweitert. Und das ist ganz sehr interessant gewesen. Und dann habe ich aber mich persönlich Programmiersprache schon immer faszinierend gefunden, verschiedene Programmiersprachen, wie die funktionieren, ihre Eigenheiten und so weiter. Und damals ist eine neue Programmiersprache ist aufgekommen. Das hat sehr verheißungsvoll getönt und sehr spannende neue Konzepte gehabt. Das ist Scala gewesen. Und dann habe ich gewusst gehabt, ich habe dann mit dem Erfinder von Scala auf einer Konferenz in Zürich mal angesprochen.
Das ist von der EPFL, oder?
Ist von der, genau, ist von der ETH Lausanne, Martin Oderski. Ihn auch angesprochen und ich habe gewusst, ich möchte eigentlich was Ähnliches, wie ich für die andere Programmiersprache gemacht habe, könnte man noch viel besser machen für eben die neue Programmiersprache Scala. Und er hat gefunden, das ist eine gute Idee und dann mein Advisor an der HS hat auch gefunden, ja, das können wir noch machen und ich habe dann eigentlich am Schluss Refactoring Tools für Scala Programmiersprache geschrieben. Das ist meine Masterarbeit gewesen.
Und dann hast du mit dem Master abgeschlossen und da dazwischen sind noch ein paar Jahre natürlich noch gewesen. Wie ist es denn weitergegangen? Bist du dann an der HSR, beziehungsweise jetzt an der Ost geblieben und habe ich in verschiedenen Projekten mitgearbeitet? Oder was ist so dein Weg gewesen? Beziehungsweise, ich glaube, die spannendere Frage da ist auch, ab wann ist dir bewusst gewesen, dass vielleicht eine Professur etwas ist, was du willst?
Von dem sind wir noch mehr sehr weit weg von der Professur. Es ist eigentlich weitergegangen, dass man doch immer ein spannendes Projekt hatte im Institut. Ich habe immer selber, ich habe gemerkt, ich lerne immer noch neue Sachen. Also jede neue Sache ist eine Herausforderung. Es ist nicht 0815 oder langweilig geworden. Gleichzeitig eben der Unterricht hat mir Spass gemacht. Das hat Spass. Die Abwechslung auch, oder? Zwischen dem Projekt, im Unterricht. Das hat mir Spass gemacht. Und dann, dann sind wir diverse Projekte. Ich bin dann auch nach anderthalb Jahren eigentlich bei einer externen Firma eigentlich am Arbeiten gewesen. Schon immer noch mit Anstellung an der HSR, aber eigentlich komplett dort gewesen. Selten im Büro gewesen in dieser Zeit. Da haben wir auch ein Framework gebaut im C++ für Biometriesystem. Und dann an der HSR geblieben. Und irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo es darum gegangen ist, dass man ein neues Modul, jemanden bräuchte, der Android unterrichtet. Und dann ist das als Lehrauftrag, heisst das bei uns, als Lehrauftrag ausgeschrieben worden. Und da haben sich darauf bewerben. Und dann habe ich gefunden, doch, das will mich noch reizen. Ich habe vorhin schon ein bisschen Richtung Android-Entwicklung auch mich weiterbilden können. Und habe dann gefunden, ja, das wäre wie so das Nächste, also wie als logische Konsequenz oder vom Unterrichtsassistenten, selber auch noch ein bisschen mehr Vorlesungen können machen. Vorne immer wieder einzelne Vorlesungen können machen. Aber das wäre dann wie so, das ist der nächste Schritt eigentlich, der Lehrauftrag.
Aber das ist ja schon ein rechter Schritt, wenn, vor allem wenn du eben vorher gesagt hast, so zur Zeit von der Lehre und auch von der SEC einen Vortrag halten, das also schwitzige Hände und Angst.
Ja, ich habe die irgendwie können ablegen, die Angst, beziehungsweise ich sage gerne einmal Ja zu irgendwelchen Sachen, wie zum Beispiel diesem Podcast, wo ich eigentlich, wo wir ein bisschen Überwindung brauchen, oder? Einfach sich selber ein bisschen herauszufordern und sich auch weiterzuentwickeln oder sich auch über den Schatten müssen springen. Und ich habe irgendwie gewusst, weil ich im Unterricht auch immer wieder Einsätze hatte und eigentlich gemerkt habe, dass es eben auch Spass macht, oder? Und dann mich wie so können, auf den Lehrauftrag beworben und dann den auch bekommen. Und dann zusammen mit einem Kollegen haben wir zusammen ein neues Modul aufgebaut, wo wir Android und WPF unterrichtet haben.
Ja, das war quasi der erste Schritt gewesen, um Verantwortung übernehmen über das ganze Modul und eigentlich nicht nur die Studenten sehen, die von Seite Übungsbetreuung oder kurz mal eine Vorlesung halten, sondern selber eigentlich das ganze Modul gestalten von Inhalt über Folien, über Übungen bis und mit Prüfungen schreiben, korrigieren und bewerten.
Ja, genau, so war es eigentlich. Und jetzt, als ich mir das überlege oder das Ganze erzähle, ist so der Modus, wie ich das gemacht habe, ist auch ein bisschen ähnlich wie der Masterarbeit, oder? Ich habe zuhause eingeschlossen, ich glaube, die ganzen 5 Wochen oder so im Sommer, wo ich gewusst habe, ich habe den Lehrauftrag und dann einfach Folien erstellt, Übungen erstellt, Folien dazu. Und und bin dann am Schluss mit dem, das können unterrichten und ist gut angekommen. Das Feedback war sehr gut gewesen.
Also 14 Wochen in 5 Wochen bootgestrappt?
Nein, wir haben das Modul zusammen gemacht. Also wir haben 7 Wochen Android und 7 Wochen WPF.
Ah, okay, fair.
Vielleicht 4-5 Wochen habe ich wirklich hergesessen, neue Folien gemacht, die ganzen Inhalte. Zum Teil, ich habe nicht alle Sachen so im Detail gewusst, oder? Vorher bin ich mehr auf den Anwender gewesen, oder Programmierer mit Android und dann wirklich noch viele Sachen müssen nachlesen und das auch wieder besser verstanden, oder? Ich muss können unterrichten, oder? Ich glaube, bin ich überzeugt davon, dass die Studierenden, die merken recht schnell, wenn jemand vorne steht und die nicht 100% oder zumindest 95% die Sachen auch wirklich versteht und weiss, was er erzählt, oder? Ich glaube, das durchschaut man relativ schnell, also ist es auch mir amigs gegangen, ich hoffe, das klingt nicht zu überheblich, oder? Aber man hat schon gemerkt, welche das jetzt wirklich sattelfest sind in einem Thema. Und gewisse vielleicht weniger. Und ich eigentlich schon, ich will jemand sein, wo auch wenn ich vorne stehe und etwas erzähle, dann muss ich es auch verstehen, oder? Das gibt mir halt immer wieder Antrieb, um Sachen auch zu lernen. Und
ja, ich denke, aber das ist auch der Mehrwert von so einem Studium, dass man wirklich jemanden hat, der das auch vor allem an der Fachhochschule noch mit eigener Erfahrung kann unterstreichen. Das ist der Mehrwert gegenüber zum Beispiel, dass man sich jetzt ein YouTube-Video reinzieht oder das Buch liest.
Ja, richtig. Ich glaube, genau. Und wenn man selber muss vorne stehen und nicht vor den Leuten stehen, dann ist schon auch, ist das Adrenalin da.
Ja, das ist so. Aber in dem Fall quasi so deine erste Vorlesung, die du selber übernommen hast, also als Co-Dozent, 7 Wochen, das ist doch ein relativ grosser Umfang. Das ist so quasi das Toe-Tipping. Oder böse gesagt, du hast echt Blut geleckt.
Ja.
Du willst ein bisschen mehr von dem.
Ab dann habe ich eigentlich so gedacht, ist das wie so ein als Traum, also wirklich hat sich so ein Traum materialisiert und dachte, das wäre schon noch cool. Aber immer noch sehr weit weg gewesen, weil ich wusste, ich habe zwar jetzt einen Master von der Fachhochschule, ich habe aber kein Doktorat oder so. Und dann, sodass habe ich immer eigentlich so ein bisschen, immer gewusst, es ist nicht einfach so, es gibt nicht so den logischen der Karriereleiter geht eigentlich nicht unbedingt dorthin. Oder dass alle, die im Institut arbeiten oder auch die einen Lehrauftrag haben, das nachher irgendwie das zur Professur führt. Im Gegenteil eigentlich. Oder? Ich meine, Professorinnen und Professoren, die bei uns eingestellt werden, sind extern. Ja. Und nicht wachsen eben nicht eigentlich durch die eigenen Reihen durch.
Du bist nachher nicht mehr weggegangen von der Ost und bist nachher eigentlich gewählt worden aus den eigenen Reihen als Professor.
Ja, richtig. Wobei, dazwischendurch sind ja schon noch mal ein paar Jahre. Ich bin schon auch immer unsicher gewesen. Oder ich habe eigentlich immer gewusst oder immer gemeint, ich müsse weggehen. Ich habe mir aber immer ein bisschen Mühe gehabt, mich auch zu lösen von dieser Arbeit, die mir viel Spass gemacht hat, im Unterricht, in den Projekten und so weiter. Oder? Und habe eigentlich das nicht loslassen wollen. Ich habe darum halbpatzig, vielleicht mit halbem Fuß, haben wir Also was macht man dann? Man kann ja nicht nur einfach eine Stelle annehmen, sondern man macht halt mal ein Startup. Und hat dann mit Kollegen zusammen haben wir ein LegalTech-Startup gegründet, mit zwei Anwälten zusammen. Und haben da dann eigentlich so probiert, um mal herauszufinden, ja, ob vielleicht das noch ein Weg wäre, oder wo mir auch Spass machen, mit in einer eigenen Firma halt. Und wo man dann einfach auch in auf Teilzeit machen kann und Lehrauftrag behalten, das alles so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Ja gut, aber das ist ja schon recht ein extremer Weg. Also, ich meine, entweder an der Hochschule angestellt oder dann komplett eigentlich volle Breitseite, kleinste Unternehmen aufbauen. Also ich glaube, da gibt es schon auch noch einen Mittelweg.
Ja, jetzt vielleicht schon, aber für mich ist es eben nicht, hat es ein relativ einfacher Weg, sie sage jetzt mal, weil es eben, ich konnte meine Anstellung da behalten. Und es ist wie ein Hobbyprojekt dazu geworden, oder? Ich habe irgendwie niemand, wir haben zwar eine Firma gegründet, eine GmbH gegründet, aber nicht einen Arbeitsvertrag noch mit anders unterschrieben. Und ich habe mich nicht müssen lösen von der Hochschule, oder? Sondern habe es nebenbei gemacht.
Was hat dich denn dort fasziniert, bei diesem Startup?
Ja, doch, auch zum Schauen, wenn wir jetzt eine eigene Idee von Grund auf umzusetzen, das online zu bringen, zu schauen, ob das funktioniert, ob das Umsatz, ob das Gewinn erwirtschaftet, um das halt auch mal, um das doch auch, ja, durchzuziehen. Und das hat mich schon auch gereizt. Ich habe das Gefühl gehabt, das muss ich vielleicht doch auch noch können, oder mir selber vielleicht auch beweisen können, dass ich es vielleicht auch wirklich kann. Oder? Und als netten Nebeneffekt habe ich dort auch wieder interessante Technologien gelernt, die ich dann wieder im Unterricht auch brauchen konnte. Das so ein bisschen, also ja, auch dort hat sich das gegenseitig so ein bisschen, ja, gut ergänzt. Oder?
Und wieso bist du denn also, oder wieso bist du nicht an einem gewissen Punkt dann komplett in das Startup gewechselt?
Ja, schön wäre es, wenn jedes Startup zu einem Punkt würde kommen, wo es ja, halt wirklich fliegen oder anfängt zu fliegen. Also das Startup gibt es immer noch. Wir haben in der Zwischenzeit auch noch etwas Zweites ausprobiert, also eine zweite Firma gegründet gehabt. Die haben jetzt müssen sagen, dass ja, ist doch nicht, oder lässt sich zu wenig gut skalieren. Das haben wir jetzt verkauft. Das andere, die erste Firma gibt es eigentlich immer noch. Die läuft immer noch, aber es läuft zu wenig, dass man jetzt wirklich könnte. Ja, es lohnt sich zu wenig. Und hat sich jetzt auch in dem Sinn, ja, wie erübrigt, für mich zumindest.
Also hast du eigentlich so, ich spüre das ein bisschen aus, so eine Passion, echt zum Produkt bauen und ein bisschen und programmieren. Und dann ist klar, ein Startup und quasi so ein, mal so ein Startup mal einfach mal softwaremäßig bootstrappen, das ist natürlich ein ganz spannendes Abenteuer.
Ja, und jetzt macht man Sachen, oder? Das sind Sachen, die ich dort gelernt habe, die ich jetzt als Hochschule nicht unbedingt habe, oder? Also ich habe nicht jetzt in der Hochschule auch nicht irgendwie fünfstellige Beträge für Google AdWords ausgeben und so weiter, oder? Was wir dort dann hingegen gemacht haben, oder? Das ist so ein bisschen, ja, einfach auch, ja, mehr Freiheit oder andere Art von Freiheit, oder?
Ja, klar, aber auch ganz einen anderen Anspruch.
Genau.
Also ich meine, der ja, Hochschule, vieles muss ja nicht unbedingt Gewinn abwerfen.
Nein, muss nicht alles, oder? Genau, muss nicht. Und dort hat es eigentlich schon darum gegangen, auch zu optimieren, dass es Gewinn abwirft, oder? Die Prozesse zu automatisieren, Rechnungsstellung und so weiter. Einfach das auch noch, wie auch noch zu sehen, oder? Das ist so ein bisschen.
Ich finde es eigentlich ganz ein spannender Punkt, aber ich will eigentlich nicht zu fest eingehen auf, was da noch Challenges gewesen sind im Bootstrap auf einem Startup. Ich glaube, das wäre sonst noch ein komplett abendfüllendes Thema. Ich fände es aber sehr spannend, vielleicht auch ein bisschen zurückzukommen zum, zu so ein bisschen im Werdegang. Das heisst eigentlich am Schluss, die Wahl aus der eigenen Reihe, es hat dir in Karten gespielt, dass du sehr viele verschiedene Sachen gemacht hast und eben auch mal noch Startup bootstrapped hast und mal noch, ja, im Prinzip bist du da gewesen, aber du hast eben doch noch sehr viel anderes gemacht. Und dann bist du Professor geworden. Was ist so in deiner Meinung nach noch ausschlaggebend gewesen? Was hat es noch gebraucht als Skills? Oder welche Talente braucht es noch, um, du hast unterrichtet, du hast quasi in der Industrie gearbeitet, hast in verschiedenen Projekten gesehen, aber was hat denn noch gefehlt, um, oder was hat es denn noch gebraucht, um dann eben wirklich ein Professor zu werden?
Genau, was ich ja nicht habe, im Gegensatz zu den meisten von meinen Kolleginnen und Kollegen, ist, dass ich nie ein Doktorat gemacht habe, oder kein PhD, und ich habe mit dem Master aufgehört, in dem Sinn. Hat mich aber trotzdem grundsätzlich, also, hat mich, ja, Forschung interessiert mich auch, gerade angewandte Forschung, oder? Sachen, die einen praktischen, einen Einfluss haben oder einen praktischen Nutzen haben auch. Ich habe darum vor ein paar Jahren mit Kollegen mit einer Patternsprache angefangen zu schreiben. Also wir haben Microservice API Patterns haben wir angefangen aufzuschreiben. Das heisst, wir haben ganz viele APIs angeschaut. Ist eigentlich auch wieder daraus entstanden, dass ich gefunden habe, das ist irgendwie spannend. Ich würde da gerne mehr darüber lernen. Wie schreibt man oder wie machen andere Leute APIs?
Ja, das ist spannend.
Ganz, so hat es eigentlich angefangen, oder? Mehr als, ja, als Assistent oder Zuarbeiten zum Professor, dass ich halt angeschaut habe, was wir machen. Wie macht Google gewisse APIs? Was für Namen brauchen die? Wie tun die ihre Nachrichten, Daten, die austauscht werden? Sind die strukturiert und so weiter? Haben dort Dutzende von solchen Sachen angeschaut und dann das aufgeschrieben. Und da gibt es eben eine Form, um das aufzuschreiben, ist in Patternform. Das gibt eine gewisse Struktur vor, wenn man so etwas aufschreibt, so eine Art von Wissen. Und das hat Spass gemacht, das ist immer grösser geworden, das Projekt. Also es läuft auch bis jetzt noch, das Projekt, wir sind immer noch dran. Das hat dann auch diverse Publikationen eigentlich regelmäßig daraus gegeben. Und ich glaube, das hat mir schon auch jetzt dann schlussendlich bei der Bewerbung doch auch geholfen, um halt auch zu zeigen, dass ich auch in die Richtung, ja, dass mir das auch nicht völlig fremd ist, diese Art von Arbeit. Und das hat dann eigentlich, also ich weiß es nicht, ich bin ja einfach gewählt worden, aber ich denke, das sind vielleicht schon alles Faktoren gewesen, die dann dazu geführt haben, dass es am Schluss dann auch geklappt hat mit der Professur.
Schön, gratuliere.
Danke.
Und ich meine, wir haben jetzt die letzten ja, wahrscheinlich 25, 30 Minuten über den Weg zu dieser Professur geredet und wie du da angekommen bist. Und am Anfang hast du nie gedacht, dass du Professor wirst, weil du hast Angst vor Vorträgen gehabt und eigentlich mehr Spass gehabt, Game und PC zusammensetzen. Und wenn du jetzt an dem Punkt bist, was denkst du, was bringt deine Zukunft noch? Ich meine, du bist 38 jetzt, relativ jung eigentlich. Was willst du unmittelbar noch in den nächsten, sagen wir, 3 oder 5 Jahren? Oder was siehst du in 3 bis 5 Jahren für dich?
Also eines von den Projekten, das mich sicher sehr beschäftigt im Moment, ist, dass wir, und das bringt uns eigentlich wieder zum Anfang zurück, dass wir eben nicht mehr die HSR sind, sondern die Ost mit diesen verschiedenen Standorten. Und ich bin seit 11, 12 Jahren, lebe ich in St. Gallen selber. Das heisst, ich kann die ganze Zeit pendeln auf Rapperswil. Rapperswil ist auch in St. Gallen, aber es ist eigentlich näher an Zürich, gerade so vom ÖV und auch manchmal in der Wahrnehmung ein bisschen, oder? Wohne aber in St. Gallen und jetzt durch das, dass wir dort einen neuen, also einen zusätzlichen Campus haben und wir, ja, einfach ein glücklicher Zufall, ich glaube, so muss man es sagen, war, dass wir auch wollen in St. Gallen, am Standort St. Gallen in der Stadt, das Informatikstudium anbieten. Und das haben wir jetzt auch gestartet, das heisst, wir haben jetzt das Semester das erste Mal angefangen mit einer Klasse oder mit 19 Studierenden in St. Gallen. Und ich, weil ich dort die Heim bin, eben schon seit über 10 Jahren und auch dort wohne, und das ist eigentlich so ein bisschen eines der wichtigen Projekte, die ich im Moment habe, um das dort aufzubauen und zu schauen, dass das dort wachsen kann, weil ich glaube, dass viel Potenzial hat und ich nicht mehr, nicht will den Rest, ich bin erst 38, nicht den Rest vom Leben will auf Rapperswil pendeln, weil jetzt auch gerade so mit Homeoffice und so ist, haben wir schon gemerkt, dass es angenehm ist, wenn man nicht immer den langen Arbeitsweg muss auf sich nähert und darum auch schon in St. Gallen vor Ort so tolle Sache ist und ich glaube auch, dass man eben viel kann aufbauen kann. Und das macht mir auch Spass. Oder? Es geht wieder um die Lehre grundsätzlich. Oder? Jetzt noch ein bisschen ich bin stellvertretender Studiengangleiter, oder? Als mit noch ein bisschen mehr Aufgaben auch um die verschiedenen Module herum. Also nicht nur immer ein Modul drin, sondern auch das Zusammenspiel von dem Modul, die Studierenden betreuen, eben nicht nur einfach aus Sicht von einem Dozenten, der jetzt eine Vorlesung gibt, oder? So auf dem gesamten Studium, so ein bisschen wieder den Horizont nachher oder einen anderen Blickwinkel einzunehmen, auf das Ganze zu schauen und das dort aufzubauen.
Das heisst, deine Vision ist für die nächsten 3 bis 5 Jahre einfach in St. Gallen den Standort, auch Informatik, fähig zu machen oder Informatik in St. Gallen zu etablieren.
Ja, und dass man das auch kennt, oder? Wir haben zusätzliche Herausforderung, dass wir im Moment einen neuen Namen haben und einen Studiengang, einen bestehenden Studiengang zwar, aber am neuen Ort und am neuen Namen wollen anbieten. Dazu kommt noch, dass wir relativ wenig haben können vor Ort in der Schule Werbung machen in den letzten 1,5 Jahren. Dass eigentlich alles online war, also alles eher schwierige Bedingungen. Oder? Und das wäre das wäre etwas, wo realistisch ist und wo mein Ziel wäre, dass für die nächsten Jahre, dass man die Informatik in St. Gallen, die Ostinformatik in St. Gallen auch kennt und weiss, dass es ein guter Ort ist, um wirklich Informatik zu studieren.
Ja, merci Mirko, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Es war mega spannend gewesen. Ich meine, ich kenne dich jetzt auch schon einen Moment und ich habe doch noch ein paar sehr, sehr interessante Facetten von deinem Leben dürfen kennenlernen. Und ich hoffe eben für den Zuhörer von diesem Podcast, dass das mindestens gleich viel Spass macht wie jetzt für mich, um etwas über Mirko Stocker kennenzulernen.
Danke Martin, hat mir viel Spass gemacht und schön, dass ich da sein durfte und an diesem grossartigen Podcast auch was beitragen können. Nicht nur als Zuhörer, wie sonst amix, sondern jetzt auch mal als Teilnehmer.
Merci Mirko. Du hast alles binär gelost. Wenn du die Unterhaltung spannend gefunden hast und gerne mehr hören würdest, gib uns doch eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify und erzähl deinen Freunden davon. Mehr Infos zum Projekt findest du auf www.allesbinär.ch. Wenn du Feedback hast oder jemanden kennst, den wir einladen sollten, schreib uns ein Mail an hallo@allesbinär.ch. Wir freuen uns, von dir zu hören. Alles Binär ist ein Projekt von Michael Buri und mir, Martin Stipinski, und wird im Studio von Hausberg Media im wunderschönen Zürich produziert.